Hallo und herzlich willkommen beim Büro für Filmangelegenheiten. Heute gibt es einen neuen Podcast und bei mir ist der Till Kleinert. Hallo.
Hallo.
Frisch aus Paris über Frankfurt und der Kinostart und deswegen bist du auch hier, ist nämlich heute. Der Film ist total großartig, sehr ungewöhnlich und da müssen wir einfach über ein paar Sachen reden.
Ja, sehr gut. Ich hoffe, ich kann zufriedenstellend antworten.
Davon bin ich überzeugt. Der Film heißt Der Samurai. Mhm. Und es ist dein erster langer Film. Mhm. Du hast vorher schon sehr viele kurze gemacht. Mhm. Und es ist dein Abschlussfilm an der Filmhochschule. Ist erstmal so eine formale Feststellung.
Das ist, ich meine, je nachdem, wie ehrlich ich jetzt sein würde, könnte ich sozusagen jetzt schon wenigstens eine dieser Aussagen sozusagen ein bisschen relativieren.
Oh nein, du hast noch gar keinen Abschluss.
Und Doch. Ja, sie haben mir den Abschluss verweigert mit dem Film. Nee, den habe ich schon. Nee, es ist so ein bisschen, weil es öfter mal ankommt. Es ist mein erster, mein ich nenne es das sozusagen Theatrical Debut. Es ist der erste lange Film von mir, der im Kino tatsächlich läuft. Ich habe, das betrachte ich eher so als Jugendsünde, schon tatsächlich vor der Filmhochschule mal einen abendfüllenden Film auf Mini-DV gedreht im, ich nenne es mal wirklich so sehr semi-amateurischen Rahmen, der auch sozusagen sehr obskur und schwer zu finden ist und den ich deswegen immer so quasi ein bisschen von der Filmografie streiche. Ich nenne jetzt deswegen auch nicht den Namen des Films, aber ich fühle das Bedürfnis, ehrlich zu sein, deswegen möchte ich da,
Ah, sehr gut. Mhm. Also for the record. Mhm. Und ich habe nur halb gut recherchiert.
Ja, es macht ja nichts. Macht ja nichts.
Da der Film jetzt ja startet, gibt es schon sehr viel Presse darüber. Und ich finde es sehr faszinierend, was da so geschrieben wird. Ich will einfach mal ein paar Sachen zitieren, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, in welche Richtung es geht. Oder um so ein bisschen Suspense einfach zu machen.
Ja, sehr gut.
Also das, was ich jetzt gerade vorhin noch gesehen habe, das muss von heute gewesen sein. Ein synapsensprengender Irrsinn.
Ja, genau, das hat mir gefallen. Das war in der Zeit.
Genau, und es sei ein kreativer Horror. Mhm. Ein Hoffnungsschimmer für den deutschen Genrefilm. Mhm. Ein albtraumhafter Thriller über eine persönliche Befreiung. Mhm. Und es hieß, es gäbe Blutfontänen wie in einem japanischen Samurai-Film. Mhm. Klingt total vielversprechend, ist auch alles genau so richtig, würde ich sagen. Ja. Sehe ich auch so. Ich glaube, was eben erstaunt ist, wird ja in dem einen Zitat auch deutlich, im deutschen Film ist es mit dem Genre so ganz allgemein nicht so gut, wenn man jetzt mal Komödie als Genre rausnimmt.
Ja, eben, das ist ja, da geht es ja irgendwie immer schon los. Was ist überhaupt, was meint dieser Genrebegriff eigentlich? Und ich glaube, so wie er verwendet wird von denen, die sich sozusagen mehr Genre-Kino in Deutschland wünschen, ist, glaube ich, schon eine ganz bestimmte Art von in irgendeiner Form quasi so fantastisch überhöhtem Erzählen gemeint. Also wir sagen, also klar, auch so ein Polizeithriller oder sowas würde so dazugezählt werden, der aber sozusagen formal in einer Art und Weise überhöht ist vielleicht, dass er nicht mehr sozusagen ganz im empirisch nachweisbaren sozusagen sozialen Realismus zu Hause ist. Ich glaube, das ist so im weitesten Sinne das, was sich die wünschen, die sozusagen sich mehr Genre-Kino aus und in Deutschland wünschen. Genau. Aber worauf wolltest du eigentlich?
Ne? Genau. Einmal würde ich vielleicht dich noch fragen wollen, zu welchem Genre zählst du den Film eigentlich? Also hast du das für dich mal festgelegt? Ist das für dich Horror oder Thriller oder gehört das sowieso zusammen? Nee, Horror und Thriller gehört ja eben eigentlich nicht zusammen.
Naja, ein Horrorfilm thrillt ja auch irgendwie. Also ich bin tatsächlich nicht so, ich bin kein so guter Wissenschaftler. Also ich finde auch es oft schwer, das sozusagen so zu sezieren, wo jetzt da die Grenzen sind. Es ist für mich schon ein Horrorfilm, weil er sozusagen ganz viel, sozusagen so die ganze Erzählung speist sich sehr viel aus so Ängsten der Hauptfigur, habe ich das Gefühl, und daraus, dass die sozusagen lebendig werden quasi in dem Film, was für mich schon so ein ganz klassisches Horrormotiv ist. Ja, Thriller. Ich habe immer in der Entwicklung habe ich immer von einem albtraumhaften Thriller gesprochen. Mhm. Was mir daran sozusagen gefallen hat, war, dass Thriller irgendwie klar macht, okay, es soll irgendwie Freude machen auf so einer, wie soll ich sagen, auf der Benutzeroberfläche, so eine Art von, ja, der Thrill. Also, und Thrill eben nicht nur, also für mich dann auch in vielerlei Hinsicht, also Thrill einerseits natürlich Der Thrill, weil man Angst vor irgendwas hat oder so, wie man das so aus dem Thriller, aus dem Klassischen kennt, aber auch der Thrill von irgendwas Verbotenem oder der Thrill davon, irgendwas sozusagen, irgendeiner Bewegung zu folgen, der man vielleicht so normalerweise sich nicht trauen würde zu folgen oder dem man so, also diese Art von, und albtraumhaft für mich immer so fast so ein bisschen wie so die Rechtfertigung dafür, dass ich eben natürlich schon, also die Art und Weise, wie ich so die Motive, die da vielleicht so eben so Horrormotive oder was auch immer sind, anordne, die vielleicht ist die auch schematisch, ich weiß es nicht. Ich kenne das Schema nicht gut genug, um mir anzumaßen, sozusagen zu behaupten, das ist jetzt so der Thriller oder der Horrorfilm. Deswegen finde ich so albtraumhaft, gibt einem auch immer so eine ganz gute Rechtfertigung dafür, so eher assoziativ und eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, unterbewusst oder unbewusst so die Dinge so anzuordnen. Also ich, ja, also ich freue mich, wenn Leute das jetzt sozusagen so lesen und das dann auch so als Hoffnung für den Genrefilm werten oder auch, der Film ist auch unglaublich viel jetzt auf international vor allem auch so fantastischen Filmfestivals gelaufen, wird also augenscheinlich schon ganz klar auch von den Programmierern da als dieser Familie zugehörig erkannt, wird aber auch da schon eher als Kuriosität trotzdem dann auch gesehen im Sinne von, also dass das eben da irgendwie fließende Grenzen sind zwischen so verschiedenen Ambitionen, sagen wir mal.
Jetzt würde ich dich mal zunächst fragen, ich weiß natürlich, worum es geht, aber für die, die uns zuhören, kannst du, ohne jetzt zu viel zu verraten natürlich, kannst du mal beschreiben, worum es für dich in der Geschichte geht? Also was wird eigentlich erzählt? Um wen geht es sonst?
Genau, so mache ich es eher. Worum es für mich in der Geschichte geht, ist, glaube ich, sozusagen immer die etwas komplexere Frage, über die ich auch dann stundenlang sprechen könnte. Deswegen ganz sozusagen banal, sozusagen plottig oder worum was passiert. Ein junger Polizist auf dem Dorf, im Brandenburgischen, nahe der polnischen Grenze, im dichten Wald, erlebt eine Nacht des Schreckens, als ein merkwürdiger Fremder am Waldrand auftaucht, der gewandet in ein Frauenkleid und mit einem Samurai-Schwert bewaffnet, beginnt eine Schneise der Verwüstung durch den Ort zu ziehen. Und unser Held Jakob ist also die Nacht hindurch damit beschäftigt, einerseits diesem Einhalt zu gebieten und wird aber sozusagen gleichzeitig im Verlauf immer mehr in so eine Art von Spirale des der synapsensprengende Irrsinn, von dem da in der Zeit gesprochen wurde, gezogen und erlebt, glaube ich, auch so einige sehr persönliche Krisen, Identitätskrisen, die dann hoffentlich am Ende zu einer Art von Befreiungsschlag oder einer Art Befreiungsschlag münden, so möchte ich das jetzt vielleicht mal sagen.
Erklären, okay?
Lass ihn in Frieden und geh nach Hause! Er ist gefährlich!
Wir haben's im Griff. Geh nach Hause, schlaf. Du hast jetzt Feierabend.
Lass mich durch.
Mach sie fertig, Männer!
Vorsicht, der hat ein Schwert!
Thank you.
du hast an irgendeiner Stelle einen Regiekommentar abgegeben. Den habe ich gelesen und habe mich gefragt.
Hoffentlich stehe ich noch dahinter.
Ja, ich habe mich gefragt, so machst du das gerne? Also war dir das ein Anliegen oder hast du das eher gemacht, weil du dich verpflichtet gefühlt hast, weil jemand gesagt hat, schreib mal was auf, das gehört sich
diese
so.
Diese Regiekommentare? Mhm. Ich mache es grundsätzlich eigentlich ganz gern, weil irgendwie das Überlegen, also es hat damit zu tun, auch wie die Filme zu einem kommen oder die Stoffe oder wie die entstehen, weil die in meinem Fall oft dadurch entstehen, dass man so eine Art von zentralem Bild oder verschiedenen zentralen Bildern hat so vor Augen, wie so Traumbilder fast oder was auch immer, die man dann versucht irgendwie zu ergründen und zu verbinden und zu einer Art von Geschichte oder was auch immer zusammenzufügen, zu einer Art von Sequenz, die irgendeine Art von die einem hilft, sozusagen den Sinn dieser Bilder erstmal zu ergründen, also irgendwie so Traumdeutung oder irgendwas. Und entsprechend gehört dann natürlich auch dazu, dass man so versucht, so seine eigenen Absichten auch zu ergründen. Also warum ist es jetzt genau dieses Bild, das einen so packt oder so fesselt?
Was war das denn für ein Bild?
Na, das war so ganz klar sozusagen diese Dorfstraße, diese wie ausgestorbene Dorfstraße, auf der eben so diese eine einsame Gestalt nachts so von hinten, wir können nicht recht sehen, ist es ein Mann, ist es eine Frau, so hochgewachsen, aber eben mit diesem Kleid und im Schwert, dass er sozusagen an den Gartenzäunen so lang rattern lässt. Das war so, das ist mir gekommen, als ich mit dem Zug von der Ostsee nach Berlin zurückgefahren bin. Und man passiert dann halt da so im Mecklenburgischen und Brandenburgischen diese ganzen Orte und das Gleisbett ist so ein bisschen erhöht und man guckt also auf diese kleinen Weiler so runter und die haben dann fast sowas sehr Kleines, Miniaturhaftes aus dieser Perspektive, was sich im Film ja auch irgendwie so ein bisschen als Motiv wiederfindet. Und irgendwie sozusagen, das war so in der Dämmerung und irgendwie entstand da einfach dieses Bild, also augenscheinlich wie so ein inneres Bedürfnis, irgendeine Art von Kraft da reinzusetzen in dieses Bild, die so die Möglichkeit in sich birgt, das Ganze so ein bisschen gewaltsam aufzusprengen, diese Kleinheit oder diese Geordnetheit oder was auch immer. Also ja, weiß ich nicht. Und das ist dann halt da und will irgendwie so bearbeitet werden. Und dann überlegt man halt und kommen verschiedene andere Sachen dazu. Diese ganze Wolf-Situation, die Wölfe kehren jetzt zurück nach Brandenburg und da gibt es dann auch in der Region immer wieder schöne Zeitungsartikel. Und das ist eben interessant, weil es einerseits sehr rationale Gründe dafür gibt, oder also dass man sozusagen nicht darauf vorbereitet ist, dass man höhere Zäune bauen muss, um die Viehherden zu schützen, etc. pp. Aber dass darunter auch immer sowas irgendwie Älteres oder Irrationaleres für mich aufscheint, so eine tiefer sitzendes Misstrauen oder Angst gegenüber diesem Unkontrollierten, was da irgendwie sozusagen in die Region kommt. Und solche Motive verbinden sich dann eben irgendwie und irgendwann taucht dann auch sozusagen der Protagonist auf, was dann eben dieser junge Mann ist, der da in diesem Ort lebt, sich da so quasi seine Nische in dieser Kommune geschaffen hat, wo ich eben sozusagen daran zweifeln würde, ob diese Nische für ihn sozusagen gut ist oder ob er, naja genau, und dann gibt es halt die andere Kraft, die ihm vielleicht auf nicht immer ganz angenehme Weise dabei behilflich ist, ein paar Sachen über sich herauszufinden.
Ja, mir ist bei den Texten, die ich so gelesen habe oder wenn ich versucht habe, selber was mir so Notizen zu machen, aufgefallen, so wie nenne ich die Figur denn, wenn ich nicht sagen will, der Samurai.
Nenn ihn doch ruhig der Samurai.
Genau, und wenn ich das nicht will, also du hast es jetzt auch einfach gesagt, das ist eine Figur, männlich oder weiblich, hat ein Kleid an. Würdest du dich auf was festlegen? Also in manchen Rezensionen heißt es dann ein Transvestit, was ich finde, irgendwie was nicht passt.
Ich finde auch solche Sachen dann lustig. Also natürlich ist auch sozusagen reizvoll an dem Bild an sich, dass es eben sozusagen so eine Art, wenn man versucht, es zu fassen oder zu beschreiben, dass man immer Gefahr läuft, in irgendwie sozusagen in so eine Art von fast so Lächerlichkeit zu geraten oder so einer Irrsinnigkeit. Was ist das hier? Es ist da so ein Transvestit auf dem Dorf und steht alles kurz und klein. Was ja auch im Film sozusagen dann auch mal irgendwann sogar wörtlich so von einem mehr oder weniger so. Also irgendwie gefällt mir auch dieses irgendwie, dass aus einer bestimmten Perspektive das alles auch einfach nur furchtbar so ridiculous sein könnte. Also irgendwie stört mich das deswegen nicht, auch aus so einem Exploitation-Gedanken heraus, wenn irgendjemand sagt, ja, Killer-Transvestiten greifen an, so, dann ist das für mich auch okay. Also so, wenn das dann sozusagen der Weg rein in den Film ist für denjenigen. Ich finde das eigentlich auch, also sozusagen so, ja, diese Camp oder Kitsch oder wie auch immer Trash-Aspekte, die dann manche so darin sehen, finde ich auch okay. Ich selber würde es nicht so nennen. Also für mich ist das schon so eine Art von, so wie so eine mythischen Gestalt, so eine Art von Inkarnation, die sich da sozusagen wie so ein Spuk aus dem Wald irgendwie erhebt. und ich habe ihn den Samurai halt genannt dann im Drehbuch, einfach weil man ja, wenn man dann schreibt, irgendeinen Begriff finden muss, um irgendeinen Namen oder was, um, man kann ihn dann ja etwas Fritz oder Hans oder Klaus nennen, weil das ist ja, das ist es ja eben nicht. Und so ähnlich wie ich das mit meinem kurzen Cowboy auch gemacht habe, wo ich dann eben diesen Antagonisten, diesen geheimnisvollen jungen Burschen auf dem Mähdrescher, der ja auch von Piet Bukowski gespielt wird, wie auch der Samurai.
Können wir vielleicht am Schluss nochmal zu kommen? Genau, Finde ich interessant. Ja.
Und da habe ich ihm dann diesen Namen Cowboy gegeben, der niemals im Film fällt, der einfach nur sozusagen für mich auch da ist, damit ich irgendwie ihn greifen kann. Und der mir dann gefallen hat, weil er eben so was merkwürdig Aufgeladenes und so Mythisches hat. Und dann habe ich den Film auch so genannt, weil er wiederum so wichtig in dem Film war. Und quasi analog ist es dann hier wieder passiert. Irgendwann habe ich ihn der Samurai genannt, was eigentlich nur sozusagen über das Schwert quasi, dass da seine Weapon of Choice ist, irgendwie passiert ist. Und dann auch den Film so genannt. Wenn man den Titel jetzt so etwas genauer analysieren wollen würde und ihn nicht einfach nur so als funktionale, quasi, das ist der Name des Antagonisten und so heißt halt der Film, so wie Freddy Krüger oder Leatherface, dann macht es eigentlich fast mehr Sinn, den Titel oder diesen Begriff Jakob zuzuordnen. Also in der klassischen Samurai-Fiktion ist ja immer sozusagen um diesen Konflikt geht davon, dass man seine Pflicht gegenüber einem Lehnsherrn oder gegenüber einem Kodex über seine persönlichen Bedürfnisse stellt und sozusagen die Spannung, die daraus entsteht, ist eigentlich normalerweise quasi so das, was da erforscht wird in so einem Samurai-Film zum Beispiel. Und insofern passt das ja dann auch wieder ganz gut, auch wenn es eben natürlich jetzt offensichtlich im Brandenburgischen eine Polizeiverfolgungsjagd von einem Wahnsinnigen nicht unbedingt so viel von einem klassischen Samurai-Film auf den ersten Blick hat.
Bei mir hat das total gut funktioniert, dass auf den ersten Blick, also ich gucke mir den Film an als Film, als Geschichte, so wie sie halt erzählt wird. Und wenn ich dann drüber nachdenke, so, was wird denn auf der zweiten Ebene eigentlich erzählt? Was ist so die Botschaft? Also diese Befreiung, die ja auch in dem einen Zitat am Anfang so genannt wurde, dann empfinde ich das und das passt auch alles. Ich kann das zuordnen, wenn ich so drüber nachdenke, aber es ist nicht... für mich ist es nicht plakativ und das fand ich sehr faszinierend.
Ah, interessant.
Denn das war ja in diesem Regiekommentar, hast du gesagt, etwas wütet in unserem Vorgarten.
Ja.
Also was ich ein total passendes Bild finde, was natürlich 1A genau so
ist auch so umgesetzt, Film, das findest du im Film quasi auch genauso.
Genau.
Aber das ist genau das, also dieses so, dass es so, es gibt so, wie du sagst, es gibt so Bilder oder Wortbilder, die sind sozusagen, die musst du gar nicht deuten oder irgendwas. Die haben von sich aus sozusagen so eine Art von etwas wütend in unserem Vorgarten. Also sofort gehen Bilder auf und diese Bilder verbinden sich sofort irgendwie mit so irgendwie mit Gefühlen, mit was auch immer. Und ich finde es immer total toll, eben gerade in diesen, sagen wir mal, fantastisch überhöhten Genres, wie man diese Bilder einfach so Gestalt werden lassen kann und wie diese Bilder dann natürlich automatisch ihren ganzen Subtext, ihre ganzen Verknüpfungen sozusagen mit sich bringen. Das finde ich total toll. Also ich hoffe, dass es auch der Film eben so möglich macht, dann eben ihn so, wie du sagst, auf der ersten Ebene quasi diesen Bildern zu folgen, dieser quasi Geschichte, wie sie einem erzählt wird, und aber gleichzeitig natürlich sozusagen dieses geheime Leben darunter mit gleichzeitig sozusagen mitzufühlen und auch hinterher eben sozusagen entschlüsseln zu können. Ja.
Das ist ja dann jedem selbst überlassen so. Ich habe auch keine übertriebenen Interpretationen jetzt gelesen, so dachte, das finde ich ganz angenehm, dass jetzt keine nicht überall Leute herkommen und sagen so, ja, also es geht ja da und da drum.
Ja, genau, aber wie schon gesagt, wenn man ein Bild hat, wie etwas wütet im Vorgarten, dann ist das Bild, beschreibt sich selbst auch schon ganz gut. Also manchmal braucht man, oder manchmal ist es vielleicht, ich sage auch immer, wenn man alles immer so schön ergründen könnte und dann sozusagen die drei Sätze finden könnte, die das alles wirklich haargenau beschreiben, dieses doch recht komplexe Gefühl, das man da versucht irgendwie zu bannen und auf die Leinwand zu bringen, dann bräuchte man den Film ja auch nicht mehr machen. Also irgendwie ist es für mich auch wichtig, dass quasi in dem, wie der Film ist und wie er das erzählt, dass darin auch sozusagen am deutlichsten das zum Ausdruck kommt, was der Film will. Dass man nicht unbedingt einen Regisseur hinterher braucht, der einem das erklärt, sondern dass der vielleicht auch selber kapitulieren muss eigentlich, weil er versucht, es so genau zu erklären vor dem Film, der dann vielleicht schlauer ist irgendwie als der Macher oder ja.
Ja, du hast anfangs gesagt, du bist jetzt gar nicht der die Genre-Regeln oder so hundertprozentig befolgen will oder sogar beherrscht.
Genau, sagen wir es mal so. Also wahrscheinlich, ich finde es ja auch toll, wenn, also das ist beim Samurai auch durchaus ein Problem, also ich finde es okay, ich würde den Film jetzt nicht anders haben wollen, aber für manch einen ist das zum Beispiel dann schwer, ihm zu folgen, weil er eben auch auf dieser ersten Ebene, auch auf dieser Genre-Ebene sozusagen Brüche da drin sind, die für manche schwer, oder so Löcher sozusagen, über die manche schwer springen können. Also die Art, wie der Film relativ schnell so irrational wird. Auch wie Jakob als Polizist sozusagen sehr schnell beginnt, sehr irrational zu handeln. Also im Sinne von, er ist ein sehr schlechter Polizist, wenn wir das Ganze jetzt eben einfach nur als so Police Procedure betrachten. Mhm. Ne? Und diese Sprünge, die sozusagen da auch tonal, also und der Ton des Films shiftet auch oder bewegt sich oft. Also dann wird es manchmal, dann gibt es dieses in diesem Vorgarten mit diesem Flamingo, wo es dann fast so eine merkwürdige Art von Komik bekommt. Und,
oh, ja.
Und diese, und das, also das ist ja auch so ein bisschen viel verlangt vielleicht vom Zuschauer so. Und das könnte man bestimmt, wenn man besser beherrschen würde, dieses Genrespiel. Also sozusagen das auch wirklich sozusagen zu einer komplett geschlossenen sozusagen Oberfläche zu erstmal so zu gerinnen zu lassen, das wäre vielleicht auch cool. Also es würde dann vielleicht auch helfen, noch mehr Leute zu erreichen. Aber ich hätte dann Angst, dass irgendwie bestimmte kleine Knospen sozusagen, die aber auch irgendwie wichtig für das Gesamtbild sind, dann abgeschnitten werden müssten. Und deswegen bin ich, glaube ich, ganz glücklich damit, es so ein bisschen wuchern zu lassen, da dann auch in alle Richtungen.
Wie überprüfst du denn, während du die Geschichte schreibst und entwickelst, dass es funktioniert? Denn wenn man Regeln folgt, klingt es ja so erstmal einfacher, so wenn dies, dann das und dann muss in der Mitte das passieren, also so die klassischen Plot- oder Filmregeln.
Dann bist,
und wenn man, man eher auch viel intuitiv und mit so Bildern arbeitet, hast du mit deinen Produzenten zusammen dann das entwickelt,
natürlich.
Dass die also, auch sagen, das Bild funktioniert auch bei uns?
Genau, also meine Produzenten sind ja viel mehr als meine Produzenten, die sind ja quasi... wir sind ja ein Kollektiv, das Kollektiv Schattenkante, das jetzt in dem Fall dann auch tatsächlich als Produktionsfirma Schattenkante zum ersten Mal wirklich als GbR aufgetreten ist, was jetzt auch eine interessante Erfahrung war, glaube ich, für alle Beteiligten. Also Anna und Dinos haben jetzt hier als Produzenten fungiert, was aber nicht sozusagen, sagen wir mal, im Kern das ist, worum es bei Schattenkante eigentlich vor allen Dingen geht. Also oder es geht bei Schattenkante darum, dass wir uns gegenseitig dabei unterstützen, die Filme, die wir machen wollen, auch wirklich so machen zu können, wie wir sie machen wollen. Und wenn das eben bedeutet, wir produzieren einen Film von einem anderen Mitglied oder wir machen Regieassistenz am Set oder wir helfen einander bei der Stoffentwicklung, das ist eigentlich vor allem das Entscheidendste, dann wird das halt, dann macht man das eben. Einfach weil man will, dass die Filme so werden, wie sie gewollt werden von den Autoren. Genau, und da ist es dann eben so, dass relativ schnell so die ersten Ideen und Entwürfe gemeinsam besprochen werden und man dann auch sozusagen sofort merkt, was verfängt oder wo entstehen Fragen oder was sind sozusagen, was ist das, was aufregend daran ist. Also man hat relativ schnell in einem sehr kleinen Kreis zwar, in einem begrenzten Kreis, aber eben von Leuten, denen man vertraut, deren Urteil man vertraut, auch wenn es ein Negativurteil ist. Also es geht gar nicht darum, dass man sich mit Ja-Sagern umgibt, die irgendwie immer alles toll finden, was man macht. Aber Leute, bei denen man das Gefühl hat, wenn die was dazu sagen, ein Urteil dazu haben, wenn die das Gefühl haben, irgendwas funktioniert nicht oder so, dann will ich es ihnen auch möglich machen, dass sie dem folgen können. Genau. Und das ist so auf der Schreibebene sozusagen das Korrektiv quasi. Und dann später in der Schnittphase ist es auch so, dass wir jetzt nicht total oft und jetzt nicht so im Hollywood, großen Hollywood-Stil, aber wir haben zum Beispiel nach so einem ersten Rohschnitt mal ein Test-Screening gemacht mit so Freunden von Freunden, Bekannten, die nichts über den Film wussten und haben dann auch danach gezielt so fragebogenmäßig Fragen gestellt, die jetzt gar nicht so sehr in Richtung waren, fandst du das gut, fandst du das schlecht, weil das finde ich ist immer, das hat sich so in der Zeit alles so eingebürgert, dass das so die Art und Weise ist, wie man Sachen bewertet. So Daumen hoch, Daumen runter oder was auch immer, aber ich finde, das ist erstmal immer total uninteressant, wenn es darum geht, sondern man will ja erstmal einfach vor allem wissen, was kommuniziert, was wird kommuniziert. Ob derjenige, welcher das dann scheiße findet, was er da kommuniziert bekommt, ist dann sozusagen ja wieder die nächste Ebene. Und also viele Fragen, die so was mit Verständnis oder mit so eben ja Ideen zu den Figuren oder so zu tun hatten. Und das war super hilfreich. Also das dann zu lesen und dann sozusagen gespiegelt zu sehen, interessant, das oder sich auch zu freuen, wow, das wird ja wirklich genau so dann auch gelesen, wie wir es gewollt haben, oder auch zu merken, wo noch Stolpersteine sind für die Leute. Also das ist dann schon auch hilfreich, um dem Film nochmal so seine finale Form zu geben.
Gab es da große Stolpersteine oder waren das eher Kleinigkeiten, die sich leicht beheben ließen?
In dem Moment waren es dann schon eher nur noch Kleinigkeiten. Mhm. Also es ist, wir sind schon sozusagen zu dritt auch vorher schon über größere, also es gab tatsächlich einige größere Stolpersteine im Schnitt, die tatsächlich genau mit dieser Frage zu tun hatten, wie sehr versucht man den Film irgendwie in so eine Art von Realität zu grounden oder wie frei macht man sich von so einer schon relativ früh? Und es gab zum Beispiel doch relativ viele Szenen, also zum Beispiel die erste rohe, einfach nur Assemblage, also Zusammenfügung des Films, war 1 Stunde und 50 Minuten lang. Der Film, wie er jetzt ist, 79 Minuten lang.
Stimmt, der ist relativ
also,
kurz.
Also genau, kurz und knackig. Okay, das hatte viel mit Kürzungen in den Szenen selber, also einfach so eine Art von, klar, da gibt es immer ein bisschen viel Fett dann dran und ein bisschen viel Fleisch. Aber es gab auch ganze Szenen, die sozusagen rausgefallen sind, die zum größten Teil waren das Telefonate, lustigerweise. Also sozusagen Situationen, in denen Jakob sich sozusagen polizistenmäßiger verhält, zum Beispiel versucht, Verstärkung zu rufen, in irgendeiner Form sozusagen sich und seine Strategie, habe ich das Gefühl, fast für uns erklärt. So ganz furchtbare Exposition eigentlich, die auch sozusagen viel zu lange den Film wie mit so Bleischuhen irgendwie in so einer Art von Pseudorealität hält, um die es ja eigentlich sowieso nicht geht. Also Jakob, ich meine, ich glaube, die Gründe dafür, dass Jakob sozusagen sich vielleicht ab irgendeinem Punkt nicht mehr die allzu größte Mühe gibt, wirklich sozusagen gegenzuwirken gegen das, was da passiert, die liegen ja nicht in der Drehbuchschwäche, sondern die liegen ganz dezidiert in Jakob selber. Und ich finde, dass man das dann auch ruhig schon gleich von Anfang an sozusagen stärker betonen kann und nicht so sehr mit irgendwie, ja, was soll ich denn jetzt machen? Hier ist ein Verrückter mit dem Schwert. Also immerzu diese, also ich finde es fast furchtbar zuzugeben, dass es solche Szenen gegeben hat. Im Drehbuch haben die sich auch nicht so schlimm gelesen. Aber wenn man es dann plötzlich sieht und merkt, wie so Hindernisse im Weg stehen von so einem Zug, der Film ist ja ein bisschen wie so eine Einladung zum Tanz, so eine permanente irgendwie. Und wenn man permanent aber so Breaks in der Musik hat, die einem sozusagen das dann irgendwie immer wieder unmöglich machen, so im Flow zu bleiben, dann muss man die halt einfach beseitigen. Auch wenn das dann vielleicht dazu führt, dass manch einer sich eben verstärkt fragt, ja, Moment mal, aber müsst ihr als Polizist nicht und lalala.
Ja. Ah, ja, das ist dann die Frage, wie sehr man, wie man das so anguckt. Das habe ich mich nie gefragt.
Ja, aber sehr schön. Nee, aber das genau, so geht's mir ja auch. Also der Grund, warum ich es dann auch rausgenommen habe, war ja, dass ich das interessiert mich auch einfach überhaupt nicht. Also es ist einfach wirklich nicht, ist einfach nicht, was ich brauche. So, es ist nur so, dass es sozusagen schon manch einen auch gibt, der, wenn er den Film dann eben auch eher erstmal als so klassischen Polizist-Jagd-Verbrecher-Film sieht, wo dann Leute stolpern darüber, dass er sich eben da irrational verhält. Ja. Na, so Sachen. Genau. Mhm.
Wolski, hallo?
Ist da die Polizei?
Ich bin nicht mehr auf der Wache. Was kann ich für Sie tun?
Ist das Paket angekommen?
Ja, hier ist ein Paket angekommen.
Hast du es aufgemacht?
Sollte ich das?
Nein. Es ist für mich.
Dürfte ich vielleicht Ihren Namen erfahren?
Steht der nicht auf dem Paket?
Den werden Sie mir schon selber sagen müssen, sonst könnte ja jeder kommen. Wieso haben Sie es überhaupt zu mir schicken lassen? Hallo? Hören Sie, wenn Sie nichts sagen, dann muss ich das Gespräch leider beenden. Gute Nacht.
Warte.
Ja?
Hörst du das?
Was denn?
Das Geräusch. Das ist der Wolf.
Ist er bei Ihnen?
Ja, er ist hier draußen.
Wie war Ihre Adresse?
Du hast gerade die Musik erwähnt.
Ja.
Das war quasi eine schöne Überleitung.
Das?
Du hast das gesagt.
Ich habe Tanz, ich habe von Tanz gesprochen.
Genau, Tanz und Musik. Die Musik ist sehr schön und oft gibt die schon so eine Richtung vor, die in den Bildern eigentlich noch gar nicht erzählt wird. Mhm. Ihr habt das Allermeiste oder du hast das Allermeiste komponieren lassen.
Genau. Konrad Oljak heißt der Komponist, mit dem ich schon bei zwei Kurzfilmen zusammengearbeitet habe. Toller Typ.
Ja.
Genau, wir haben auch vor dem Film schon, bevor wir gedreht haben, lange, eigentlich sozusagen ein Jahr vor den Dreharbeiten, haben wir schon Konrad hat ein kurzes Musikstück, so zweieinhalbminütiges, komponiert, das quasi so ein bisschen das Thema, wir nennen es mal das Thema, da ist so eine kleine Grundmelodie sozusagen, die wir gefunden haben und auch so eine Art von Instrumentierung, die uns einfach so eine Art Idee gegeben hat, ah ja, das fühlt sich richtig an, so, da haben wir dann auch Pitt mal kommen lassen und ein bisschen so atmen lassen, als so eine Art von, um dem sozusagen auch rhythmisch nochmal sowas zuzufügen und so. Und das hat sich dann irgendwie gut angefühlt, also man hatte so ein zweieinhalbminütiges kleines musikalisches Ding, das irgendwie den Film ganz gut verkörpert hat schon mal, selbst wenn es noch gar keine Bilder oder sowas gibt. Und das gab's dann. Dann ist so relativ kurz vorm Dreh auch noch dieses Musikstück, das dreimal sogar im Film auftaucht, das am Ende dann eben auch, ja, wie gesagt, ich will ja nicht zu viel spoilern, aber genau, das ist einem Set dann auch gebraucht, weil die Figuren bewegen sich dann eben auch zu der Musik und das war uns wichtig, dass die Musik dann auch schon da ist. Das heißt, das Stück war dann auch schon vorher da und hat natürlich dann auch viel vorgegeben, also auch die Kenntnis dessen, also wenn man dann weiß, so klingt der Film, dann weiß man schon, irgendwie liegt unter all dem noch so eine Art von auch wenn das sozusagen zum Teil eben so sehr dunkle und so unheimliche Szenerien quasi sind, liegt unter all dem aber trotzdem so eine Art von romantischem sehnenden Zug, weißt du? Und dieses Wissen ist auch toll, wenn man das schon vorher weiß, weil man die Musik eben auch schon so im Ohr hat und eben sozusagen das dann schon im Kopf so zusammenbringen kann auf die Art.
Ja, also ich habe überlegt, ob mir das beim ersten Gucken, als ich den Film gesehen habe, auch aufgefallen ist. Mir ist es jetzt beim zweiten Mal total aufgefallen, weil ich natürlich dann ein bisschen mehr darauf achten konnte, weil ich ja grob wusste, was passiert, dass neben dem Unheimlichen, und dann gibt es sehr, sehr unheimliche Momente, wo du halt eben nicht weißt, es ist dunkel und der Wald und eine Figur und so, die da im Wald verschwunden ist und Jakob läuft hinter ihr her, so, das ist sehr, sehr unheimlich. Und gleichzeitig gibt es dann Momente, die fast wie Brüche sind, wo eben diese romantische Melodie so ganz leicht und sanft da reinkommt. Und das hat mich beim zweiten Gucken, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es beim ersten Mal funktionierte, ob ich es so ein bisschen unterbewusst dann nur gespürt habe, hat mich sehr begeistert, weil das eben so diese Suche nach nach Gefühlen und nach Liebe und Zuneigung, was ja der Antrieb letztlich ist, es ne? Gibt das ja, so ja. verkörpert.
Es gibt ja auch fast so eine Art von so Parallelgeschichte quasi, die so die nicht tatsächlich stattfindet, die aber sozusagen als Option oder als mögliche Geschichte oder als möglicher Alternativverlauf der Geschichte ja irgendwie so ein bisschen durch den Film mitläuft, die sich auch sozusagen genau an diesem Musikstück festmacht. Also es gibt die erste Begegnung zwischen den beiden, in denen sozusagen ja auch gefragt wird, ob er, wo darüber gesprochen wird, dass ja ein Fest im Dorf ist oder so weiter. Mhm. Und man so sagen kann, das ist wie so eine Art von, so eine Alternativerzählung, die eigentlich eine sehr zarte Erzählung ist, die quasi hätte stattfinden können. Natürlich hätte sie niemals stattfinden können, weil auch Jakob niemals in der Lage gewesen wäre, sich eine solche Situation überhaupt sozusagen sich auszusetzen oder so. Aber die ist trotzdem sozusagen als Sehnsucht natürlich unter dem allen mit dabei. Und das war schon wichtig, dass die Musik das auch irgendwie macht. Also es gibt eben auch so funktionale Musik in dem Film, die eben dazu da ist, um diese Unheimlichkeit so ein bisschen dichter zu machen und so. Aber selbst die basiert dann, wenn man mal so auf die Harmonien hört da drin und so, basiert aber immer auf diesen zwei, es gibt so zwei Grundmotive sozusagen, das Jakob-Motiv und das Samurai-Motiv, und die findet man dann eben auch durchgehend in allen musikalischen Bewegungen da.
Es gibt so einen schönen Satz am Anfang von Jakob, wo sie sich also das allererste Mal begegnen und da geht's um diese Paketübergabe. Also die treffen sich ja deswegen, weil eine Person was bestellt hat, was aber bei der Polizei abgegeben wurde. Und jetzt hat Jakob dieses riesige Paket und kriegt einen Anruf von einer ja auch nicht weiter benannten Person. Also sie sagt nicht, wer sie ist, sondern sagt nur so, Adresse steht ja drauf, bring's doch vorbei. Und dann kommt er dahin, total verlassenes Haus, er geht dann rein und so. Und da ist halt eine Person im Kleid. Und dann ist eben so, was du gerade gesagt hast, diese Idee so, ist doch ein Fest, man könnte doch noch tanzen gehen. Und Jakob sagt dann so ganz so realistisch so, so wie sie aussehen, könnte das hier ein bisschen schwierig werden.
Das würde ich mir an ihrer Stelle nochmal überlegen, genau.
Genau, und da ist er irgendwie eigentlich also so ganz ganz unverklemmt. So, er sieht das so ganz realistisch und aber auch noch so, da hat es mit ihm noch nichts zu tun. Ne? Mhm. Und später dann geht es ja darum, so wir könnten miteinander tanzen und so. Ja, und dann gibt es ja auch fast schon so Bilder, wie das hätte aussehen können.
Die Homoerotik kommt ins Spiel. Natürlich, auf jeden Fall, klar. Ich glaube sogar, dass schon am Anfang, also weil du meinst jetzt sozusagen so ein, also klar, es gibt so ein Wissen von Jakob darum, was sozusagen geht und was nicht, irgendwie auch in dieser Gemeinschaft. Ich glaube schon an dem Punkt geht es ihm aber auch nahe auf eine Art oder macht ihn oder berührt ihn unangenehm. Also auf eine Art und Weise ist Jakob grundsätzlich, glaube ich, in dem Film, ihn berührt das ja auch augenscheinlich unangenehmer als diese anderen Leute im Dorf. Also in gewisser Weise, die lachen ja darüber. Also für es ist ja sozusagen für die wie so ein schlechter Scherz irgendwie, so eine Art von, aber bei Jakob ist es ja sozusagen, das ist so wie du vorhin beschrieben hast, so dass Rezensenten auch schreiben von so einem verrückten Transvestiten quasi. Das ist quasi wie so diese Dorföffentlichkeit quasi eigentlich mehr oder weniger auf das Phänomen da guckt. Aber Jakob, der dann in dem Fall ich ist, also wirklich auch ich ist, kann man sagen, der fühlt sich natürlich viel sozusagen auf einer viel empfindlicheren Ebene davon irgendwie betroffen und entsprechend auch so, wie soll ich sagen, ist da in einer komplizierteren Beziehung, sagen wir mal, zu dieser Gestalt, als der Rest des Ortes mit so einer doch relativ einfachen Opposition quasi.
Wenn du sagst, das bist du oder das warst du, wie viel davon ist so eine Geschichte, die du unbedingt erzählen wolltest? Oder auch schon Teil einer größeren Geschichte? Denn der Cowboy, den du vorhin erwähnt hast, der Kurzfilm, ist ja auch eine, also ich habe das so ganz ähnlich empfunden, auch so eine Befreiung, so eine krasse Befreiung von dem, was die bürgerlichen Nachbarn, das Umfeld, wie man zu sein hat, was die so von einem wollen.
Ja, aber auch man selber, was auch man selber sozusagen, und, also ich finde sowohl bei Cowboy, also das würde ich immer, weil ich will immer nicht so. Mir ist schon wichtig auch, dass man versteht, dass diese Filme auch sehr selbstkritisch sind. Also wir sagen, es ist ja nicht nur sozusagen die geschundene Kreatur von ihrem Umfeld, sondern es ist auch die von ihrem Umfeld, natürlich hat auch das Umfeld damit zu tun, dergestalt deformierte Kreatur, dass sie auch für sich selber gar nicht in der Lage ist, irgendwie Räume zu gestalten, die irgendwie Möglichkeiten zur Entfaltung geben. Also ich meine, in gewisser Weise machen die das ja in Anführungszeichen freiwillig, also wir sagen, der Immobilienmensch in Cowboy, der sich diesen Anzug ja bereitwillig anzieht und bereitwillig sozusagen diese Gestalt ist, diese Gelackte und auch Jakob.
Die Rolle eigentlich.
Genau,
spielt,
und diese Rolle sozusagen ja auch spielen will, und genauso wie Jakob, der sozusagen ja glaubt, dass das sein Platz in der Gemeinde ist, ist ja auch, hat ja auch eine gewisse ist furchtbar einerseits, also weil alle, er wird ja auch so dermaßen quasi belächelt von allen Seiten, aber es gibt ihm so eine Möglichkeit, so ein bisschen Distanz zwischen sich und den Gleichartigen aufzubauen, so ein bisschen irgendwie so für sich zu sein und so. Aber es ist natürlich trotzdem furchtbar. Er baut sich so sein eigenes kleines Gefängnis eigentlich. Und darum geht's mir eigentlich auch. Also nicht nur so, dass klar auch die Umstände und die Umwelt, die sozusagen dazu führt, dass wir sowas machen. Aber ich glaube sozusagen, der Aufruf geht für mich eigentlich stärker an die Protagonisten selber, sich zur Not und sei es mit Gewalt sozusagen aus diesen selbstgebauten Gefängnissen auch irgendwie zu befreien. Und das hat auch, also das, und wie du gesagt hast, so eine ongoing Story. Also es ist nicht vorbei. Augenscheinlich ist das auch so eine Art von Motiv, das immer wieder kommt, weil ich auch, ja, wie gesagt, ich identifiziere mich eigentlich weniger stark mit diesen gewaltsamen Erlösergestalten, die es ja sowohl in Cowboy als auch in Samurai quasi gibt, sondern viel stärker mit denen, die da irgendwie eigentlich total irritiert drauf reagieren, die eigentlich sozusagen so unangenehm berührt davon sind, aber die es eigentlich brauchen. So. Also das bin ich schon viel eher. Ich bin halt auch so ein bisschen so ein komischer, verklemmter Spießer. Also was auch in Jagd, was sehr persönlich ist, zum Beispiel, was du im Samurai findest, ich tanze unheimlich gern. Inzwischen, sagen wir mal, aber es gab auch so die Zeit, in der man normalerweise sozusagen so das entdeckt, dieses sich so auflösen, so aufgehen in Musik und so weiter und auch in der Gemeinschaft, das habe ich so mit meinen späten Teens und frühen 20ern überhaupt nicht gehabt. Also das wäre für mich die absolute Horrorvorstellung gewesen, mich irgendwie so in Gesellschaft anderer zu Musik zu bewegen. Also so eine totale Gehemmtheit auch irgendwie. Und gleichzeitig immer so eine Sehnsucht, genau nach dieser Art von Auflösung dieser Awkwardness, dieser Körperlichkeit irgendwie. Und also all das gibt's ja auch im Samurai. Das ist schon auch sehr persönlich. Vielleicht sogar schon privat. Ich weiß es nicht. Ja. Ist jetzt nicht so, dass ich mir vornehme, ah, jetzt treiben wir die Sau mal wieder durchs Dorf. Jetzt muss mal wieder hier einer, so ein verklemmter, verstörter junger Mann befreit werden. Es ergibt sich dann eben einfach immer.
Und es ergibt sich oft auf dem Dorf tatsächlich. Cowboy spielt ja auch auf dem Dorf und die anderen so, also die paar anderen auf dem Dorf, die, das spielt ja auch alles eine wichtige Rolle, wie das da so zusammenspielt. Und auch sehr schmerzhaft, diese Befreiung. Also
ja,
in der Tat ist das auch. Kann man den Film, wo wir jetzt schon so viel von Cowboy reden, kann man den sehen im Internet? Gibt es den irgendwo oder kaufen? Nee,
kaufen kann man ihn. Also es gibt sozusagen es gibt einen deutschen Release von Edition Salzgeber, so eine Kurzfilmkompilation, die heißt, glaube ich, Landliebe, da ist der mit drauf. Es gibt auch aus UK, falls man das mit Untertiteln haben möchte, gibt es auch eine, die heißt da Boys on Film 2. Von Peccadillo Pictures. Also es gibt zwei sozusagen käufliche Kurzfilme. Hat halt den Vor- und Nachteil, dass man halt noch viele andere Filme mit dazu bekommt, aber Kurzfilme finden wir ja eh gut.
Was würdest du denn aus dieser Sicht, würdest du eher die deutsche oder die englische empfehlen?
Das ist gemein,
kannst du dich dazu?
Weil wahrscheinlich ja mein deutscher Verleih viel eher zuhört als mein. Ich glaube, man kriegt mehr Value fürs Geld mit der englischen tatsächlich. Also auf der englischen sind einfach mehr Kurzfilme drauf. Und mir gefallen die anderen Kurzfilme auch ein bisschen besser auf der englischen. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass niemand von Edition Salzgeber zuhört.
Ach, das ist ja alles eine Geschmacksfrage.
Ja.
Und Leute, kauft einfach diesen Film auf welcher DVD auch immer. Es lohnt sich absolut. Ich erinnere mich sehr lebhaft an das erste Mal, als ich den gesehen habe, auf einem Festival. Mitten in der Nacht, sehr spät.
Ja, das stimmt. In Weiterstadt.
Und in Weiterstadt. Ja. Und,
oh Gott, das war wirklich
und spät. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Und,
schön, dass du wach geblieben bist.
Das war überhaupt nicht das Problem. Der Film war lustigerweise angekündigt als, der ist jetzt ein bisschen ruhiger auch.
Ist er ja auch.
Aber irgendwie nicht, also nicht so wirklich am Schluss. Und ich dachte nur so, das ist jetzt von der Programmierung aber ein bisschen interessant, wenn die spät, es war zwar verzögert, aber es wäre auch im normalen Zeitplan, wäre es recht spät gewesen, dass sie dann einen ruhigen Film als allerletzten zum Abschluss des Festivals programmieren.
Ja.
Und dann kommt da so ein Knaller, der nach einem ruhigen Anfang
aber
sehr
vielleicht,
krass
vielleicht,
abgeht.
Vielleicht ist dieser Knaller, weil das ist zum Beispiel der Film, jetzt völlige Tangente natürlich, aber weil ein Film, der 5 Jahre alt ist.
Macht nichts, es muss jetzt sein.
Es ist ganz lustig, weil manchmal, wenn der in Kurzfilmblöcken auch programmiert wurde auf Festivals, da war das dann manchmal ein bisschen unglücklich, weil der dann zum Teil in der Mitte des Blocks programmiert war und viele sozusagen noch so so aufgerieben oder hysterisch quasi fast schon nach dem, weil es hat ja was, also wie ich schon sagte, wieder der befreiende, ich mag dieses Zeitzitat wirklich ganz gern, der synapsensprengende Irrsinn, also dieses was einen auch so auf so eine Art so erheitert und befreit, das läpperte dann noch so in den nächsten Film so über, was halt ein bisschen blöd dann für den Film war.
Das ist schwierig,
also deswegen ist das, glaube ich, auch so eine harte Nuss zum Programmieren gewesen. Insofern war es wahrscheinlich gar nicht so doof, in Walterstadt den da ganz hart anzupacken.
Ich fand das super.
Ja.
Das hat gut gepasst. Lass uns nochmal über sowas wie Finanzierung reden. Da kommt der Till, der will seinen Abschlussfilm machen mit so einer Idee, die sehr aus dem Rahmen fällt für einen Abschlussfilm. Gut, von der Hochschule kriegt man ja irgendwie nichts außer ein bisschen Technik und vielleicht...
Ja, nicht nur ein bisschen, das war schon, wir wollen das nicht kleinreden, das war schon, also ohne die Technik von der Schule hätten wir das gar nicht machen können.
Okay, das stimmt, aber trotzdem, gerade für einen Genrefilm braucht man halt enorm viel Geld und noch ein paar andere Dinge. So, wie ist das abgelaufen? Wie habt ihr das organisiert?
Grundsätzlich erstmal, der Film ist ja interessanterweise überhaupt die erste sozusagen von außen Bewegung dahin, dass der Film entsteht, kam tatsächlich dadurch, dass wir von einer Redakteurin des kleinen Fernsehspiels angesprochen wurden, weil das kleine Fernsehspiel zu dieser Zeit eben diese Reihe, von der vielleicht einige schon gehört haben, namens Stunden des Verbrechens versucht hat zu etablieren, was eben, wo die Idee war, dass eben Hochschulabsolventen, also oder Studenten, die gerade ihren Abschluss machen, eben ihren Abschluss machen mit einem kurzen, abgeschlossenen, kurz meinte so 60 bis 70 Minuten, abgeschlossenen Film, der eben dem Genre Thriller oder Krimi zuzuordnen ist und der dann eben auch ruhig sehr, wie soll man sagen, etwas anders oder etwas schräger oder was auch immer sein darf. Und sozusagen mit diesem Rahmen im Kopf ist eigentlich diese Idee dann weiterentwickelt worden. Das ist dann aber leider durchgefallen, sozusagen, als es dann sozusagen auf die nächste Stufe ging, als dann das Gremium entscheiden musste, welche Stoffe gemacht werden. eben als auch aus dem Rahmen fallend, also einerseits aus dem Rahmen fallend der anderen Filme, also dass das irgendwie so im Sinne der quasi Reihenidentität, dass so ein bisschen aus dem Rahmen gefallen wäre und auch, dass es schon mit den öffentlich-rechtlichen Geschmacksvorgaben nicht so richtig so zusammengeht, wohl. Ich weiß jetzt nicht genau, man sitzt ja nicht drin, ich weiß jetzt nicht genau, welche Aspekte das sind. Natürlich, also okay, es gibt so einzelne, so man kann so Sachen rausnehmen, aber der Film hat ja zum Beispiel, was mich erstaunt, auch eine Altersfreigabe ab 16 bekommen für den Kinostart. Ja. Mhm. Deswegen, also scheint das ja dann alles so in der Summe so schlimm auch nicht zu sein.
Aber das Stichwort Blutfontänen
klar, wahrscheinlich okay. Schon. Ja, sicher. Ist jetzt nicht, ja, das genau.
Machen die nicht jeden Tag.
Eben, es gibt jetzt halt Filmförderung in dem Film vom Medienbord. Das ist so ein bisschen so eine Art Verquickung mit der DFB. Also es gibt so eine Art lose Abmachung, dass Abschlussfilme mit einem sozusagen gefördert werden können, mit einem kleinen sozusagen Etat vom Medienbord. Man muss sich dafür
aber
trotzdem.
Die DFB nochmal für die es nicht wissen, ist die Filmhochschule hier in
genau,
Berlin.
Richtig, die Berlin Filmhochschule. Das ist trotzdem wofür man sich bewerben muss. Also es ist kein Automatismus. Und außerdem ist es auch so, dass trotzdem eigentlich ein Fernsehsender mit im Boot sein sollte. Also das Problem war eigentlich vor allem, dass wir keinen Fernsehsender hatten, weil der Stoff eben augenscheinlich nicht fernsehtauglich war und normalerweise in Deutschland schon davon ausgegangen wird, dass man einen TV-Vertriebspartner mit im Boot hat. Also da war dann die Auflage an uns, uns wurde dann ein Teilbetrag des Budgets zugesagt, aber nur unter der Auflage, dass wir als Eigenanteil sozusagen den Rest selber auftreiben. Dann haben wir eben noch relativ Hals über Kopf ein Crowdfunding aufgestellt. Mhm. Das,
was für Summen geht's da? Kannst du das sagen oder ist sowas geheim?
Mir wurde immer gesagt, sowas sagt man nicht. Es ist sozusagen so knapp über 100.000, kann man sagen.
Die übers Crowdfunding noch?
Nein. Ach, das übers Crowdfunding spreche ich gern. Also ich dachte, es geht jetzt ums Gesamtbudget. Nee, übers Crowdfunding. Also übers Crowdfunding ist dann letztendlich, wir hatten $45.000 versucht zu raisen, haben davon nur 15.000, also ein Drittel etwa bekommen, was auch damit zu tun hat, sicherlich, dass eben die Kampagne so sehr Hals über Kopf dann noch, weil ich meine, der Drehstart, wir haben uns auf einen Drehstarttermin geeinigt, der halt Sinn machen würde, weil man zu einer bestimmten Jahreszeit drehen muss, damit einerseits die Nächte lang genug sind, also es nicht mitten im Hochsommer ist, wo man dann nur 4 oder 5 Stunden hat, wo man netto drehen kann, weil ja viel draußen nachts gedreht wird. Andererseits aber auch noch nicht so kalt ist, dass der Darsteller im Kleid irgendwie permanent sich den Tod holt. Und einfach die Angst, dass wir nochmal ein Jahr warten müssten, hat dann sozusagen zu dieser sehr überstürzten. Und das heißt, es ist auch total toll, dass sich dann doch so viele Leute und so ein Batzen Geld gefunden haben, um sozusagen so ein No-Name-Projekt quasi da zu unterstützen. Aber wir mussten dann auch noch Geld borgen von Eltern, Familie, um dann sozusagen das im Endeffekt da zusammenzukriegen, ja. Ja. Ich meine, und es ist halt so ein bisschen, natürlich ist es immer so die Lüge, weil wir konnten uns nicht leisten, die meisten Leute am Set zu bezahlen. Also das Geld geht dann eben wirklich natürlich primär in Benzin, Catering, Technikmiete, all das, was sozusagen wirklich so die harten Fakten sind, die man dann braucht, um den Film fertig zu kriegen. Aber es macht dann auch manchmal Spaß, natürlich genau in so einem begrenzten Rahmen zu versuchen, trotzdem die Schauwerte herzustellen. Also weil man dann eben auch sehr genau überlegt, okay, wie schaffen wir es? Ist ja alles eine Frage des Maßstabs. Also wenn ich nur so ähnlich wie im Kino. Mir ist es eigentlich zum Beispiel egal, ob ich einen Film jetzt auf einer Riesenleinwand im irgendwie IMAX gucke oder in so einem ganz kleinen Kellerkino. Wichtig ist ja, wie nah ich an der Leinwand dran bin. Also heißt, und so ähnlich ist das auch, wenn man versucht, solche Schauwerte zu produzieren. Wenn die Referenzgröße, also es ist ja auch nur ein Dorf. Also das heißt, so ein kleines Dorf, da kann wenig schon sehr viel machen im Sinne eines Effekts von irgendwie krasser Störung oder was auch immer. Und man muss eben dann einfach nur gucken, was sind sozusagen dann diese Effekte und wofür gibt man dann das Geld aus oder wo gibt man sich dann eben, wo legt man dann seinen Schwerpunkt drauf. Zum Beispiel finde ich es total gut, weil das stand zur Disposition lange Zeit und ich bin total froh, dass wir es geschafft haben, weil es nicht ganz unproblematisch war, das sozusagen organisiert zu kriegen, dass da eben wirklich so ein richtiger Zug durchs Bild fährt da am Anfang des Films. Das ist einfach, das bringt eine Art von physischer Wucht und auch Beweglichkeit und Kinetik da so in den Film, auch wenn der Zug an sich ja wirklich wie so ein Effekt wirklich da nur ist, den ich irgendwie toll finde. Und ich glaube, das ist gut für den Film, dass der das an der Stelle hat. So. Und aber das sind eben die Entscheidungen, die man treffen muss, weil ja, das kostet dann halt 1.000 Euro so mit irgendwie so Museumseisenbahnfreunden, Vereinen und so und ist halt nicht ganz unproblematisch und ist es wirklich so wichtig jetzt so, ne? Also und die Entscheidung muss man dann halt treffen, aber das ist ja immer so und macht eben eigentlich auch Spaß.
Hm. So. Sind die Effekte teuer?
Welche meinst du denn spezifisch?
So ganz allgemein spritzendes Blut.
Ja, also es kostet immer ein bisschen Geld und vor allen Dingen aber Geld dahingehend, dass es Zeit am Set meistens kostet. Also weil sowas dann eben ordentlich aufzubauen und auch zum Funktionieren zu bringen, dann da so braucht man dann eben auch ein bisschen Ruhe für und. Aber ja, das ist, was heißt teuer? Also teuer sind zum Beispiel die, also wo man Prosthetics, also wo man Special-Make-Up-Effekte braucht. Zum Beispiel, ich will nicht zu viel verraten, aber am Ende gibt es ja diesen Torso, ganz am Ende, der abgenommen wurde auch vom Schauspieler und so und das und richtig ordentlich so ein Gipscast und dann mit Latex ausgegossen und so. Das kostet dann schon so ein bisschen. Aber dann zum Beispiel so die Effekte, im Sinne von das Blut zum Spritzen zu bringen, das sind dann einfach irgendwelche Pumpen und Kompressoranlagen, die man so aus dem Baumarkt kauft oder sich zusammenschustert. Und das ist wirklich toll, weil unser Special Effects Mann, Felix von Seefranz, der ist eigentlich gar kein Special Effects Mann, der ist eigentlich selber Regisseur und Filmemacher, aber sehr effektaffin. Und wir haben ihn eben gebeten, weil wir uns nichts anderes hätten leisten können. Mhm. Also wir hätten einen Profi, wir haben mal mit einem Profi gesprochen, aber was er uns sozusagen, der hat halt auch seine professionelle Art, dann daran zu gehen. Also der hätte dann auch aus Sachen Effekte gemacht, wo ich sozusagen mit Blick auf unser Budget und auf was wir leisten können gesagt hätte, nee, come on, das machen wir viel einfacher und so. Aber so kann dann manchmal ein Profi gar nicht mehr denken. Und deswegen ist es dann toll eher, wenn man mit jemandem arbeitet, der einfach sozusagen so ein Bedürfnis auch hat, aus dem Wenigsten das meiste zu machen. Und das hat super funktioniert. Der hat sich das alles ausgedacht. Der hat sozusagen das Blutrezept gefunden und irgendwie so seine Spezialmischung da gemacht. Hat eben, wie gesagt, diese ganzen Kompressoranlagen gebaut, die dann das Blut eben da auch rausspritzen lassen. Und am Ende eben in dieser tollen Einstellung, die es da gibt, gibt es ja dann auch einen Feuerball, wie du dich vielleicht erinnerst. Also da ist dann richtig so ein, und das ist interessant, weil dieser Feuerball ist auch, das wäre in einem echten Effekt Menschen nicht passiert, der ist aus Versehen entstanden. Weil es gibt ja da so verschiedenste Elemente, es gibt Funken, es gibt Rauch.
So ein bisschen wie Feuerwerk.
Ja, genau. Und das Problem war, dass der Rauch in diesem einen Take, und das war der einzige Take, in dem das passiert ist, war der Rauch so heiß, als er da rauskam, dass die Funken ihn entzündet haben in dem Moment, wo sie da in Verbindung mit ihm gekommen sind. Und das war für den Kameraoperator natürlich ziemlich heftig, weil die Kamera ist doch relativ dicht, die Optik ist doch relativ dicht an dem Ganzen dran und man ist so erschrocken erstmal. Aber ich bin total froh, dass es passiert ist und dass wir das jetzt sozusagen auch im Film verwenden konnten. Also die Arbeit mit so Effekten ist vor allen Dingen super lustig und es muss nicht immer ultra teuer sein.
Sie auf damit! Sie legen jetzt die Waffen weg und kommen mit mir mit.
Können Sie nicht hören? Ich habe gesagt, Sie sollen aufhören!
Bleiben Sie stehen oder ich schieße!
Bist du bereit?
Wofür?
Für die Taufe.
Ich wollte noch mal eigentlich, wie sagt man immer, last but not least, natürlich auf die Schauspieler auch mal kommen. Also die beiden, die eben den Jakob und den Samurai spielen. Du hattest sie beide schon erwähnt, den Pitt, vor allem Pitt Bukowski, der den Samurai spielt, der auch im Cowboy den Cowboy spielt und eben nicht den schon genannten Immobilienmakler.
Genau, ja, ganz genau.
der andere, also Michel, der Jakob, genau, ist Michel Dirks.
Genau.
Das sind jetzt beide, ich habe mal geguckt, die spielen zwar schon häufig.
Pitt vor allem. Pitt wird durchaus gern mal so im einen oder anderen Tatort als so juveniler Delinquent irgendwie eingesetzt. Hm. Wahrscheinlich wegen des Gesichts. Ja, also Pitt hat, glaube ich, gut zu tun sogar eigentlich immer. Michel war halt, als wir gedreht haben, noch an der Schauspielschule, also an der HFF hat er Schauspiel studiert.
Ah.
Und war dann sozusagen, hat das während seiner Ferien gemacht. Also der ist quasi noch wirklich am Anfang. Mhm. Ja.
War das Thema Überlegung wert, wie bekannt oder nicht sollen die Schauspieler sein? Also auch was so Blick auf eine Kinoauswertung angeht?
Ja, hätte man, wenn man klug gewesen wäre.
Hätte nicht man, als Kritik
gemeint. Hätte man das vielleicht, ich auch, aber hätte man das vielleicht gemacht. Aber ich habe dann auch so ein Problem, das ist jetzt auch wieder, ich hoffe, da versteht mich jetzt keiner falsch, aber es ist jetzt auch so, wenn ich an Schauspieler denke, es hat vielleicht auch mit der Art des Films zu tun, die so passen könnten, fallen mir auch fast nie deutsche Schauspieler ein. Das soll jetzt gar nicht als so Diss gegen deutsche Schauspieler gemeint sein. Aber aus irgendeinem Grund ist es tatsächlich so, dass ich oft, das hat vielleicht auch was mit der Schauspielästhetik zu tun eher, so einer bestimmten Art von eher, sagen wir mal, physischerem oder ein bisschen auch so, wie auch immer. Also es gibt sozusagen aus irgendwelchen Gründen, denke ich dann eher an entweder skandinavische Schauspieler oder auch japanische Schauspieler. Also irgendwie so. Und deswegen ist es für mich dann sozusagen gar nicht so ein Manko, wenn ich jetzt nicht bekannten deutschen Schauspieler XY kriegen kann. Weil, wie gesagt, der für mich sozusagen im Kopf jetzt auch nicht unbedingt zwingend besser geeignet ist als jemand anders. Da bin ich dann relativ frei. Also Pitt wollte ich unbedingt haben, weil ich eben von Cowboy her wusste, dass er was hat, was ich halt total spannend und anziehend finde. So eine Art von Unnahbarkeit, so einer sehr spröden und rohen Unnahbarkeit, die beim Dreh manchmal so sozusagen schwer zu managen ist, sagen wir mal auch. Also so, wo es dann auch so ein freundlicher Kampf dann auch immer ist, so ein bisschen sich so gegenseitig so die Freiräume abzuluxen. Aber ich finde ja toll, er ist so für mich so ein Rockstar halt. Und ich mag das in den Filmen, ihn dann auch eben so zu inszenieren, so diese unangreifbare Gestalt.
Sind das eigentlich seine echten Haare? Der ist ja sonst, der kommt ja immer eher so stoppelhaarig. Also habe ich ihn bisher so gesehen.
Ja, das ist auch so ein leidiges Thema, so ein trauriges Thema für ihn, weil er hat diese Perücke gehasst. Also es ist tatsächlich eine Perücke.
Mhm.
Und wir haben schon geguckt, dass sie auch seinem Haut und seinem Haarfarbton entspricht, dass das irgendwie funktioniert. Ich finde sie auch wunderschön. Also ich fand das total, total wichtig, die langen Haare. Einerseits natürlich um so zumindest vage diesen Effekt von so Femininität, zumindest wenn man jemanden von hinten sieht, zu halten, auch wenn Pitt natürlich an sich ein sehr maskuliner Typ ist, was ich aber auch gut finde, also dass er sozusagen gar nicht so sehr so eine Art von also obwohl er eben der Mann im Kleid ist, gar nicht sozusagen das mit einer wahnsinnigen Aggressivität und einer wahnsinnigen sozusagen so weißt du, so füllt und gar nicht mit so einer Sanftheit oder irgendwas, was man vielleicht eher damit assoziieren würde. Die Sanftheit liegt viel mehr beim Polizisten. Also das ist alles, das macht alles Jakob. Auch eine interessante Frage, weil wo ich auch immer denke, ich finde, er macht das total toll, aber es ist eine super schwierige Rolle. Eigentlich ist der Samurai die einfache Rolle, weil der Samurai kann halt auch immer sozusagen einfach so glänzen, während Jakob eben gerade für einen Polizisten, von dem man eigentlich ja immer erwartet, dass er in charge ist und dass er sozusagen eine klare Vorstellung von seinen Zielen hat und so weiter, ne? Und wie wir es überhaupt von Helden erwarten in Filmen, dass sie irgendwie so, dass sie wissen, was sie wollen und das, warum sie was tun. Und das kann Jakob eben sozusagen nur bedingt liefern. Und das ist dann eben schon eine Herausforderung, auch einen Schauspieler zu finden, der das auf eine Art und Weise verkörpern kann, die ich trotzdem interessant finde oder die ich gern zuschaue. Und ich mag, dass wir sozusagen diese Unschuld auch, diese großen Augen, diese aber dunklen Augen und dieses ganze Gesicht. Und ich finde, er macht das toll. Und auch das Tanzen. Das Tanzen kommt zum Beispiel auch komplett von ihm da am Ende. Also die Art, wie er sich bewegt und so. Da gibt es keinen Choreografen oder irgendwas. Das ist was wir schon beim Casting gemacht haben. Was er quasi so auf Anhieb auch verstanden hat. Diese Art von, wie sieht das aus, wenn jemand, der eigentlich nicht tanzt in Gegenwart von anderen, wenn der jetzt sozusagen in seinem eigenen Zimmer, in seinen eigenen vier Wänden, wenn niemand zuschauen würde, wenn der diese ganze angestaute Sensualität da so, wenn die da so unbeholfen quasi sich Bahn bricht und so. Und das hat er so toll gemacht. Das hat uns dann quasi wirklich auch einfach überzeugt, ihn zu nehmen.
Fand ich auch toll, dass er alleine tanzt.
Ja.
Dass es eben nicht irgendwie so ein kitschiges sich in den Arm nehmen oder so.
Ja, zumindest dann nicht. Ja, nicht ja, gleich. Ja, nee, ja, genau. Ja, genau. Sondern es ist, ja, klar. Genau. Es ist schon, also eher auch der Wille, also wie gesagt, sich da sehr nackig zu machen, sich sehr sozusagen auch so solchen Unbeholfenheiten hinzugeben. Ich finde es eh immer schön, wenn Sachen so, wenn Szenen so awkward sind, also so, wenn irgendwas so, ne, also so Awkwardness bei Figuren oder bei Menschen, irgendwie in Unsicherheiten, man weiß nicht so recht, wie man jetzt reagieren soll oder wie es jetzt weitergeht, finde ich eigentlich immer ganz toll. Und er hat auch so eine angenehme Awkwardness manchmal. Ja.
Lass uns noch mal am Ende über na, so eine Zielgruppe sprechen. Ich habe mir angeguckt, welche Festivals, du hast es ja auch schon erwähnt, bei welchen Festivals ist der Film gewesen? Er war bei sehr vielen Fantasy-Festivals, hat auch einige Preise gewonnen.
Ja.
Bei der Berlinale lief er, ich weiß gar nicht, haben die das für den Film erfunden als Midnight-Special?
Schon so ein bisschen.
Sie haben nie gehört?
Ja, na, es gab dann zwei in dem Jahr. Dann lief noch ein anderer, Tape 13, auch ein Horrorfilm. Aber ja, also es war sozusagen eher, glaube ich, dieses Merken, oh, es gibt hier so vielleicht so ein paar Filme, die man programmieren könnte, die irgendwie womöglich nicht ganz so in auch die Perspektive deutsches Kino hat ja quasi eine Art Idee von einem Publikum, also wie das aussieht, wie sieht so das Perspektivpublikum aus. Und da war dann die Idee, dass man vielleicht so einen Extrarahmen schaffen müsste nochmal. Also man will die Filme unbedingt zeigen, aber man würde vielleicht ja nochmal einen Extrarahmen schaffen, in dem sozusagen man vorgewarnt ist, dass es irgendwie anders ist, ich weiß nicht. Es ist halt, am Anfang habe ich erst gedacht, naja, ich habe mich so ein bisschen ghettoisiert dann auch gefühlt, so vielleicht so. Hab dann aber das sozusagen relativ schnell akzeptiert und im Nachhinein hat es uns auch super geholfen, also war super gut für uns. Dass zum Beispiel auf der Berlinale all diese Genre-Festival-Programmierer, die den Film dann auch vom Fleck weg eingeladen haben, zum großen Teil, den gesehen haben überhaupt, dass er ihre Aufmerksamkeit geweckt hat, hat auch viel wiederum mit diesem exponierten Spot zu tun gehabt. Also cool. Das ist insofern gerade für so eine Art Film ein absoluter Segen gewesen. Und weil ich auch merke, eben auf diesen Festivals, auf diesen Genre-Festivals, das ist schon das Publikum. Also das sind schon auch die Leute, die einfach gar nicht, weil sie jetzt sozusagen alles schon kennen und alles gewohnt sind, so, sondern eher, weil sie, finde ich, auch solchen merkwürdigen Filmen mit einer größeren Offenheit begegnen, habe ich das Gefühl, als vielleicht so ein Normalpublikum oft. Aber ich will halt sozusagen trotzdem nicht das Gefühl geben, dass es so ein ausschließliches Kriterium ist, also dass es so ein Film ist, der wirklich nur für ein bestimmtes Milieu oder für eine bestimmte Zielgruppe gemacht ist. Ich finde auch oft gerade die Reaktion von unassuming, normallos, noch viel spannender oder reizvoller irgendwie so auf gerade so einen Film. Deswegen hoffe ich, dass sich niemand abgeschreckt wird davon. Wie gesagt, FSK 16. Wie schlimm kann es sein?
Ja, erstaunlich. Hätte ich jetzt speziell wegen einer Szene gedacht.
Ja, genau. Ja, habe ich auch gedacht.
Ein nackter Mann und uiuiui, da ist ja auch noch.
Ja, genau. Aber das habe ich auch wirklich, ich habe echt gestaunt, aber
sehr gut.
So wird man dann eben auch quasi positiv überrascht.
Allerdings,
ja. Ich meine, mal gucken, weil ich meine, es ist ja lustig, weil gerade im Bereich wiederum dieser Genrefreunde, nenne ich es jetzt mal, oft ja auch so ein ab 18 so quasi als Gütesiegel gilt und man dann fast schon so ein bisschen, ach 16, das kann ja nichts sein.
Ja.
Also genau, schauen wir mal.
Was ich aber ganz wichtig finde, dass eben auch die sogenannten LGBT-Festivals,
ja,
also
LGBT.
Oder LGBT.
Inzwischen LGBTIQ, also es werden immer mehr Buchstaben. Weil Inter and Queer kommen noch dazu. Also wir haben Lesbian, Gay, Trans, LGBT. Lesbian, Gay, Bi, Trans. Okay. Und jetzt haben wir sozusagen auch noch Inter, also dazwischen, also zwischengeschlechtlich. Und Queer, was sozusagen ja eher einer Haltung entspricht, die auch sozusagen natürlich jemand, der hetero ist oder was auch immer, was eher sowas mit so Konventionen sprengen zu tun hat. Also genau, es wird immer inklusiver. Irgendwann haben wir ein ABCDEFG Festival. Was wolltest du zu denen fragen?
Dass für die das wahrscheinlich auch ein ungewöhnliches Genre ist, aber eben das Thema als ja schwule Befreiung oder die schwule Identität entdecken wie man das beschreibt, dass sie das eben auch sehen und dann aufgrund dessen eben einladen und ihrem Publikum zeigen, was eben auch eine andere, also auch filmisch total spannend ist, weil das halt nicht sonst nicht so vorkommt.
Genau, also da hängt es wirklich auch so davon ab, ein bisschen wie abenteuerlustig das Festival ist. Also weil es gibt, die sind oft, also gerade in Amerika oder so, die sind oft sehr lokal und haben ein sehr festes sozusagen auch Publikum, das sie kennen und wissen dann eben auch, inwieweit irgendwas sozusagen auch eher als offensive aufgenommen wird. Mhm. Also zum Beispiel, der lief als Abschlussfilm in Tel Aviv beim LGBT-Fest, mhm, was ich toll finde, weil es auch ein super cooles Festival ist. Aber mhm, ich weiß halt auch, ich kenne den Programmierer und ich weiß, der mag das eben auch genau so solche Herausforderungen auch seinem Publikum sozusagen da vorzulegen. Und das wird dann auch sehr gern angenommen. Es ist auch so, dass aber aus der LGBT-Ecke schon sozusagen so, sagen wir mal, zumindest der Verdacht geäußert wurde, dass der Film transphob sein könnte. Oder mhm, dass der Film, weil natürlich, ich meine, es ist so ein bisschen so eine olle Kamelle in der Filmgeschichte, so der crossdressende Bösewicht, also der gestörte, ja, so Schweigen der Lämmer, Buffalo Bill, dann in Psycho natürlich Norman Bates, Dress to Kill, also es ist so eine Art von wie sagt man, so eine Art Standard, ne, der so ein bisschen, der auch was ein bisschen Reaktionäres hat, sagen wir mal. Ich würde die Figur halt ganz anders lesen in unserem Film. Also ich würde den dann eher, vielleicht, wenn man so eine Tradition auch machen würde, dann eher so wie so Frankenfurter in der Rocky Horror Picture Show oder sowas, wo finde ich sozusagen viel stärkere Sympathie für diesen Wahnsinn oder für dieses, sagen wir mal, Wahnsinn, auch da wieder. Also ich würde auch sozusagen, ich glaube auch sozusagen, dass diese Art von Crossdressing, es ist ein schwieriges Feld, ne? Weil es ist so, also ich glaube, es hat mit Transidentität ganz wenig zu tun. Ganz speziell in unserem Fall. Es ist ja sogar so, es gibt ja sozusagen irgendwann diese Begründung, wenn er gefragt, also er wird nicht gefragt, aber er hat ja irgendwann, sagen wir mal, er hat einfach zum Anziehen gesucht. Also er ist ja augenscheinlich eigentlich irgendwann mal im off nackt in den Film getreten und hat sich dann dieses Kleid übergeworfen. Also es gibt auch so eine Art von Egalität. Entscheidend ist ja, dass es Jakob so unangenehm berührt, das zu sehen. Oder also er hat Jakob so unangenehm berührt, mit dieser Uneindeutigkeit konfrontiert zu werden. Das ist ja eigentlich viel mehr der Punkt. Auch da, und auch was mir sozusagen gar keine Begründung für irgendwas, aber was ich auch immer lustig finde, weil es ja auch so märchenhafte sozusagen Züge in dem Film gibt und auch so B-Züge. Der Wolf im Rotkäppchen-Märchen zum Beispiel ist ja auch ein Crossdresser. Nachdem er die Großmutter gefressen hat, zieht er sich ja auch deren Kleid an. Also irgendwie hat sich das für mich sozusagen, das stand für mich nie in Frage, dass er das ist, also dass er das trägt. Ich habe aber bin eigentlich nie wirklich auf die Idee gekommen, weil ich eben auch sozusagen zu der Figur so ein sehr positives Verhältnis eigentlich habe, dass das als offensive sozusagen in dem Rahmen gewertet werden könnte. Ist aber offenkundig für manche so. Nun wahrlich nicht für alle, aber.
Interessant, ja, wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, aber klar, wenn du die ganzen Beispiele erwähnst, dann denke ich natürlich auch so, ja, okay, stimmt, ja, das hat eine Tradition, eine uralte. Ja. Und sicher viele Gründe, die dazu geführt haben, die halt beim Samurai so nicht zutreffen, aber ja, wenn man halt nur dieses Bild oder diese Figur, genau, an sich,
wenn man jetzt nur sozusagen so ganz an der Oberfläche nach, ja, so Repräsentation abklopft irgendwie, so wie werden hier welche Minderheiten womöglich repräsentiert, was sozusagen, ich verstehe auch, woher das kommt, also das kommt ja aus einer langen Geschichte von irgendwie wirklich von sozusagen schlechter Repräsentation oder sehr, sehr, sehr böswilliger Repräsentation, aber habe eben schon das Gefühl, dass es ein bisschen am Ziel vorbeischießt jetzt in dem speziellen Fall, aber naja, so ist das.
Ein interessantes Detail ganz am Schluss.
Man kann es nicht immer allen recht machen.
Ja, das sowieso nicht. Ja. Lieber Till, ich wünsche dir wahnsinnig viel Erfolg und einen großartigen Kinostart heute.
Dankeschön.
Ganz, ganz, ganz viele begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer und Menschen, die ins Kino gehen.
Das wäre schön. Mhm. Würde ich mich auch freuen.
Und erstmal eine schöne Zeit hier mit dem Film. Du bist dann wieder nach Paris.
Genau, in Paris, wo ich schon wieder am nächsten Stoff arbeite.
Großartig, ich hoffe, ich sehe dich hier wieder.
Ja, ich hoffe auch.
Und ja,
cool.
Dann verabschiede ich mich.
Vielen Dank, Petra.
Tschüss, danke dir.
Was machen wir jetzt?
Ich schulde dir noch einen Tanz.